2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Mittwoch, den 18. Februar 2026. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton vor dem wichtigen 6-Punkte-Spiel gegen den SV Werder Bremen am kommenden Sonntag. Wie wichtig dieses Spiel ist, darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Ich bin Yannick und meinen Gast kennt ihr schon aus der Saisonvorschau. Er ist unter anderem für den Weserfunk aktiv. Moin Basti.
Moin Yannick.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Und da wir im Sommer schon gesprochen haben, liegt es nahe, dass wir erstmal ein bisschen zurückblicken. Die Folge hieß damals Eisberg in der Weser, weil du den Film Titanic, weil das Ganze ja so ein bisschen unter cineastischen Aspekten damals betrachtet wurde, hast du diesen Titel gewählt. Und schon vor Saisonbeginn waren so die ersten Hiobsbotschaften. Das Schiff hatte schon so ein bisschen Schlagseite, sag ich mal. Der neue Kapitän Horst Steffen war an Bord als Trainer und auch das hat sich inzwischen gewandelt. Wie würdest du aus heutiger Sicht auf die bisherige Saison zurückblicken?
Ja, es ist schon ärgerlich, dass ich irgendwo Recht hatte mit dem Ganzen. Also vielleicht kann man nicht von Recht haben sprechen, aber zum damaligen Zeitpunkt war es ja so, dass eben durch die Verletzung, die dann kam, Mitchell Weisers Kreuzbandriss zum Beispiel, ja so die prominenteste zu der Zeit und dann auch eben nach und nach andere Spieler, die dann gerade in der Abwehr auf den Außenverteidigerpositionen folgten, hatte man halt das Gefühl, diese positive Grundstimmung mit dem neuen, ja auch positiv quasi ausstrahlenden Aura-Farmer Horst Steffen, dass da so diese ersten so, ne, man fährt großartig mit großem Applaus los und dann kommen so die ersten Risse in den Rumpf und das war aber dann ja eigentlich, muss man sagen, ging die Saison dann durchwachsen los, aber wir standen dann zwischenzeitlich, glaube ich, auf Platz 8 nach dem Sieg gegen den VfL Wolfsburg am Anfang November. Und da dachte man, ja gut, ein bisschen holprig, aber sag mal, wenn das so bleibt, dann ist das ja okay. Und seitdem haben wir kein einziges Spiel mehr gewonnen. Und ja, der Eisberg ist gefühlt schon längst passiert und man versucht jetzt irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben.
Ja, also die Stimmungslage an Deck könnte wahrscheinlich schlechter derzeit nicht sein. Ich habe irgendwo gelesen, das schlechteste Team von der Form her Europas.
Also auch was.
Ja, die letzten 5 Spiele nichts geholt. 12 Spiele lang wartet man auf einen Sieg. Also wie sehr ist schon Land unter in Bremen?
Also prinzipiell ist ja immer so, dass man ja eher ruhig besonnen ist. Es gab jetzt auch in den letzten Wochen immer so noch so ein paar Interviews mit ein paar aus der Führungsetage, die dann auch nochmal sich ganz symbolisch hinter Clemens Fritz gestellt haben und gesagt haben, so das, was wir gemacht haben im Sommer, das hatte alles Hand und Fuß und das war zu dem Zeitpunkt, wo wir es gemacht haben, die sinnvollste Sache, die wir tun konnten und man will jetzt nicht unnötig irgendwie Unruhe reinbringen, dass man jetzt quasi neben dem Trainer dann auch noch den Sportdirektor rausschmeißt, sondern man versucht jetzt Einigkeit und Geschlossenheit zu symbolisieren und das macht ja sicherlich auch irgendwo Sinn. Aber ja klar, wenn du eben seit November kein Spiel mehr gewonnen hast, jetzt quasi, es gab unter Arte Moss in den 80ern mal so eine Serie, wo wir auch so lange nicht gewonnen haben. Da bewegen wir uns jetzt, glaube ich, drauf zu oder egalisieren wir, wenn wir jetzt am Wochenende nicht gewinnen gegen euch. Von daher ist das natürlich schon historisch und das hat man natürlich so nicht kommen sehen. Sicherlich wird der eine oder andere vorher gesagt haben, ja, ich hätte es ja gewusst und ich habe es ja auch irgendwo, vielleicht habe ich es auch ein bisschen getriggert mit der Aussage irgendwo. Aber es ist natürlich viel zusammengekommen. Ne, da werden wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen, warum wir da stehen, wo wir stehen. Ich denke, dass die Mannschaft schon deutlich besser ist als das, was wir aktuell sehen, aber eben von verschiedener Dinge. Ist da schon jetzt die Ernsthaftigkeit da und klar, wenn man eben zu dem jetzigen Saisonzeitpunkt, man hat noch genug Spiele, klar, es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie in den letzten nur noch 3 Spiele hat, man ist jetzt mit dem Rücken zur Wand, aber aus ehemalig, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Punkten auf Platz 16 ist eben, ja, ich weiß gar nicht, ich habe die Tabelle jetzt vom Punktedings technisch gar nicht so genau im Kopf, aber es sind ja 1, 2 Punkte auf diese Plätze und dementsprechend ist man natürlich die Alarmstufe sehr, sehr hoch, man bleibt ruhig. Bremen typisch, versucht man das zumindest wie die im Hintergrund, dass da so abgeht, weiß man natürlich nicht immer so ganz, aber zumindest wirkt es alles noch so, dass man Kontrolle simulieren möchte.
Ja, dann kommen wir doch mal ein bisschen konkret auf die einzelnen Faktoren zu sprechen, die du ausmachen würdest oder die ausgemacht werden können, warum man jetzt da steht, wo man steht. Es sind nur 2 Punkte auf den Abstiegsplatz. Also am Sonntag empfängt der Tabellen-17. den Tabellen-16. und es trennen wirklich nur 2 Punkte. Und ja, deshalb habe ich in der Einleitung von einem 6-Punkte-Spiel gesprochen, weil natürlich der FC St. Pauli mit einem Sieg da an euch vorbeiziehen kann und zumindest für den Moment das rettende Ufer erreichen kann. Für euch wird es natürlich darum gehen, sich da ein bisschen ein Stück weit aus dem sinkenden Schiff rauszuziehen. Wir können ja auch später noch drauf kommen, dass die nächsten Wochen ja tatsächlich auch entscheidend werden für Werder. Aber wie gesagt, wir haben ja in der Saisonvorschau schon so ein paar Sachen ausgemacht, die darauf schließen lassen konnten, dass es einen Eisbär gibt, der da irgendwo in der Weser rumtreibt und man hoffen muss, dass man ihn nicht touchiert. Nun ist das passiert. Ja, welche Faktoren würdest du dafür ausmachen?
Erstmal hat ja, das muss man retrospektiv alles auch noch so ein bisschen vielleicht jetzt sogar etwas ernsthafter betrachten, sind ja die Aussagen von Ole Werner gewesen für die Gründe seiner ja Nichtverlängerung damals. Und zwar, dass man entweder den Kader in regelmäßigen Abständen mal wirklich durcheinander würfeln muss, neu aufstellen muss, neu orientieren muss, neuen Wind, neue Energie reinbringen muss oder halt einen Trainer tauschen muss. Und man hat das damals, habe ich das auch so ein bisschen abgetan, naja gut, so soll aber sich mal nicht so haben. Aber man muss jetzt sagen, dass Clemens Fritz und auch die letzten 2-3 Jahre in der Transferphase sind nicht ideal gelaufen und man hat halt irgendwie relativ viel Stagnation. Also man hat sich zwar immer stetig gesteigert in der Tabelle, aber der Kader hat sich nicht so richtig viel weiterentwickelt. Und dann, als Horst Steffen kam, der ja einen anderen Fußball spielen lassen wollte, eher mit Viererkette agierend, als zum Beispiel ohne Werner, der ja bei uns diese Dreierkette relativ erfolgreich implementiert hat. Und das zum Beispiel dann so am Anfang schon hieß, das Scouting-System oder die Scouting-Abteilung würde da immer noch nicht so ganz dem entsprechen, was Steffen möchte und sucht immer noch so ein bisschen nach eigenen Kriterien. Und dann kommt mit einem Bangula ein Spieler, der sicherlich ein großes Talent ist für 10 Millionen, was für Werder ja unvorstellbar viel Geld ist. Und dann, gut, vorher kam Wöber noch, der allerdings auch noch kein einziges Spiel für uns gemacht hat, verletzungsbedingt. Und dann hast du auf einmal keine Kohle mehr, wartest ewig, ewig lange auf dem Transfermarkt und holst dann ein paar Tage vor Schluss oder Stunden vor Schluss auf einmal 4-5 Leihspieler so auf den letzten Drücker, die dann keine Vorbereitung mit der Mannschaft richtig haben, die von Anfang an irgendwie reinpassen müssen, dann verletzen sich da auch zwischendurch dann wieder die ersten von. Das ist dann der eine Punkt. Das andere ist so ein bisschen, für die Verletzung kannst du ja dann irgendwo nicht. Das ist dann einfach Pech, muss man fairerweise sagen. Da kann man jetzt niemanden irgendwie auf den Finger auf jemanden zeigen. Aber dann war die Planung zum Beispiel Mittelstürmer, gehst du mit Boniface, der nun nachgewiesenerweise nicht der fitteste war und auch immer noch nicht ist, wobei der jetzt schon wieder im Individualtraining in Leverkusen rumläuft, obwohl er ja eigentlich noch Leihspieler von Werder ist. Das ist irgendwie ein bisschen skurril auch. Und Keke Top, der halt in der zweiten Liga bei Schalke ganz okay war und auch bei uns halt auch schon gezeigt hat, dass er sicherlich auch ein Talent ist, der aber auch nicht mehr 17 ist, aber trotzdem der was kann. Und das sind so deine einzigen Mittelstürmer. So. Und dann heißt, du hast diese Mischung aus einer Mannschaft, die nicht ideal auf den Trainer zugeschnitten ist, mit vielen Verletzungen und einem ja Machtvakuum, sage ich mal, auf der Neun, ohne wirklich einen treffsicheren Spieler. Das funktioniert dann auch phasenweise ganz gut. Man denkt sich, na gut, so schlimm ist es gar nicht. 4-0 gegen Gladbach gewonnen. Wir hatten aber auch immer wieder so ein bisschen das Glück, dass wir zum richtigen Zeitpunkt, deswegen auch diese ganzen Trainerentlassungen gegen Werder, also von Mannschaften, die gegen Werder verloren haben. Ich glaube, es waren jetzt 3 oder 4 schon diese Saison. Weil wir immer an einem relativ günstigen Zeitpunkt, ob es der Leverkusen war, ob es Gladbach war, Wolfsburg war, auf diese Mannschaft getroffen sind, wo sie so am Straucheln waren. Und ja, das Glück ist dann irgendwann ausgeblieben und dann hat man einfach gemerkt, dass hinten, man ist nicht komplett, klar, guckst du die Statistik an, ich glaube, was Gegentore angeht, liegen wir ähnlich auf mittlerweile. Frankfurt hat noch mehr, wir kommen dann, und ich glaube, St. Pauli ist ja auch schon nicht ganz so sattelfest momentan, wenn man sich das statistisch zumindest anschaut.
Soll ich da kurz reingrätschen und mal kurz die Zahlen gerne vorlesen? Mit Frankfurt hast du vollkommen recht. Frankfurt hat 46, haben allerdings aus 44 selber geschossen. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und 46 Gegentore hat auch der VfL Wolfsburg. Oh, okay. Also, dahinter kommt noch der erste FC Heidenheim, logischerweise. Das muss ja auch irgendwie einen Grund haben, warum die Tabellenletzter sind. Mit 48, ihr seid aber mittlerweile schon bei 42 und der FC St. Pauli nur bei 39. Das kurz zur Einordnung.
Ja, guck mal, ich hatte Wolfsburg, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass die auch so Probleme haben. Na, wie dem sei, also Abwehr hinten, klar, du hast einen Koulibaly, der so als Leuchtturmspieler, große Entwicklung, junger Spieler, 18 Jahre, macht das wirklich sehr souverän, ist natürlich auch nicht fehlerfrei, dann hast du immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, Friedl ist lange ausgefallen, da musste Friedl aber auch, hat Horst Steffen Friedl zum Beispiel, der ja eine wirklich sehr gute Rolle bei uns in der zentralen Position der Dreierreihe gespielt hat, eher auf die linke Abwehrseite gespielt. Der hat auch sein Bestes gegeben, aber einfach gemerkt, nach vorne fehlt ihm der Zug zum Tor, dann sind die Wege nach hinten für ihn sehr lang und das war alles sehr suboptimal, wo man dann schon auch gedacht hat, okay, Horst Steffen hatte auch dann so ein bisschen irgendwann das Problem, dass er nicht hinbekommen hat, seine Idee von einem Fußballspiel mit den Spielern, die er zur Verfügung hat, irgendwie übereinzubringen. Das heißt, er hat ein Spiel auf Position gespielt, wo man dann am Ende dachte, dann ist er ja auch wohl auf Wunsch der Mannschaft wieder zurück auf diese Dreier-Fünfer-Kette gegangen. Das hat dann Anfang des Jahres, gab es dann auch ein paar okaye Spiele, wie jetzt zum Beispiel gegen Dortmund und gegen Frankfurt, wo wir ja nur in der letzten Sekunde noch den Ausgleich bekommen haben. Aber insgesamt hatte man das Gefühl, es stagniert nach vorne, gab es keinen richtigen Plan. Werder hatte zwar oft genug Spiele, in denen man Phasen hatte, wo man wirklich gut an den 16er und das letzte Drittel vorgedrungen ist, aber wo dann die Idee gefehlt hat, wo der entscheidende Pass dann nicht kam. Und wenn der Ball über zwei, drei Stationen laufen musste, dann war klar, spätestens bei dem dritten war der so ungenau, dass es nicht funktioniert hat. Dann hattest du eben vorne dieses Vakuum, wo kein Spieler war, der mal einen Ball festmachen konnte, der auch mal vielleicht aus einer Halbchance ein Tor gemacht hat. Und diese Kombination aus so vielen Dingen, diese suboptimale Positionierung, den Verletzungen, den fehlenden Automatismen auch dadurch und dann, ja, das war einfach so eine Gemengelage, die dann nicht mehr aufzulösen war und das war dann letztendlich auch, muss man glaube ich sagen, folgerichtig, dass man dann sich von Horst Steffen getrennt hat, was ich total schade finde, weil man menschlich einfach sehr von ihm überzeugt war und ich auch nach wie vor glaube, dass es ein sehr guter Trainer ist, aber ich glaube, er hatte einfach auch von Anfang an einen sehr beschissenen Job, eine sehr große Herausforderung und ist letztendlich an diesem schlecht zusammengestellten Kader gescheitert. Ich würde, wie gesagt, nicht sagen, dass die Spieler an sich schlecht sind. Ich glaube, da ist das sind durchaus Spieler, die, wenn sie auf den Positionen spielen können und in einer gewissen Rhythmik dann zusammen spielen können, dass das funktionieren kann. Es gibt eben Abstriche, wie gerade Sturmzentrum und sowas. Aber es ist eben nicht so, dass wir jetzt vom Material her sozusagen komplett abgeschlagen werden von allen anderen. Ja, jetzt mit einem neuen Trainer hat man dann gegen Freiburg in Überzahl verloren, wobei man da sagen muss, ist natürlich so ein bisschen kaum Vorbereitung. Es war mehr oder weniger so das letzte Horst-Steffen-Spiel eigentlich noch. Und gegen Bayern war das phasenweise okay. Die haben ja auch gegen andere kleinere Truppen diese Saison jetzt ja in den letzten Wochen auch Punkte liegen lassen. Am Ende des Tages war es dann aber schon auch ein deutliches Spiel. Aber man hat da aber schon gesehen, dass er das Tune Dinge verändert, dass er sich auch Dinge traut zu machen. Und ja, jetzt sind so die Wochen der Wahrheit eben angebrochen, zu gucken, findet er jetzt in dieser Mannschaft das? Ja, und wenn du natürlich so viele Spiele verlierst, so wenig Punkte holst, sind die Köpfe natürlich auch irgendwann unten. Da kannst du noch so gut Fußball spielen. Wenn du null Erfolgserlebnisse hast, wirst du irgendwann auch bei den einfachsten Dingen an dir zweifeln. Und das ist gerade so diese Phase. Und ich denke, dass das jetzt wegen wirklich 6-Punkte-Spiele sind und für uns wirklich auch richtungsweisend, weil jetzt eben auch nicht nur das Spiel gegen St. Pauli ansteht, dann kommt noch Heidenheim, ich glaube Mainz. Also alles Mannschaften, die zumindest im unteren Drittel dann auch stehen, die realistisch sind für uns zu schlagen und die wir auch schlagen müssen, fairerweise, weil ansonsten, glaube ich, hat sich das Ganze auch irgendwie so sehr verselbstständigt, dass man dann wirklich ganz unten klebt.
Okay, da steckt jetzt sehr, sehr viel drin. Ich musste gerade dran denken, jetzt gerade ist man sich der Situation mehr bewusst. Ich muss so zurückdenken, weil das erste Mal, als ich diese Saisonvorschau gemacht habe, wo du ja auch zu Gast warst, war das ja, als ihr zusammen mit Schalke runtergekommen seid, wo es dann wieder mal hieß, ja, die beste zweite Liga aller Zeiten. Und ich dachte, ja gut, da muss man ja mal eine Vorschau zu machen. Und da kam der Abstieg ja ein Stück weit eher überraschend. Da war man ja ein paar Spieltage vor Schluss schon fast so, wie eigentlich bei euch jetzt in dem Fall Anfang des Jahres oder zum Jahreswechsel, relativ safe, bevor dann so diese Abstiegsspirale einsetzte. Wird noch kurz bei der Mannschaft bleiben, bevor wir ein bisschen auf die Entscheidungsträger kommen, weil ja zu den Gegentoren, die wir schon angesprochen haben, gehört ja auch, dass ihr auch, was die Offensive angeht, genau da steht, wo ihr jetzt gerade steht, nämlich auf 16. Nur der erste FC Heidenheim und der FC St. Pauli mit 19 und 20 geschossenen Toren sind da schlechter. Ihr steht bei 22 und wenn ich es richtig gelesen habe, ist Jens Day als zentraler Mittelfeldspieler mit 6 Toren euer bester Torschütze. Also das ist ja wahrscheinlich dann auch eine Baustelle, die euch durch die Saison begleitet, ne?
Es hat sich jetzt gerade in den letzten Wochen, wir hatten auch viele Spiele dann, wo man wirklich gar kein Tor geschossen hat und ja, Jens Day war letzte Saison ja schon unser erfolgreichster Torschütze, das darf man nicht vergessen. Der zweite erfolgreichste war dann, glaube ich, schon Marvin Ducksch, der dann ja eben nach England in die Championship gewechselt ist zu Birmingham und der dann eben, klar, war nicht so der klassische Neuner, aber war einfach so ein Spieler, so ein freies Radikal, der immer mal wieder mit Einzelaktionen auf sich aufmerksam machen konnte und der dann auch mal eine gute Idee hatte oder eben dann aus dem relativ Nichts auch mal ein Tor geschossen hat, aus so einer halben Chance. Das war nicht so konstant, das war immer das Problem von ihm in seiner Karriere. Ich denke, auch bei St. Pauli war er ja auch irgendwann mal, ne?
Ja, ja.
Aber diese Lücke wurde eben nicht gefüllt. Keke Top war da eben prädestiniert. Wie gesagt, das hat man jetzt auch nochmal irgendwie gesagt, sodass die Lösung war Boniface mit Keke Top. Und das war klar, Boniface wird nicht komplett spielen können, aber dann wird quasi Keke Top den Rest machen. Und das war schon ein sehr naiver Plan, muss man fairerweise sagen. Wenn du in so eine Saison gehst, wie gesagt, mit einem Halbinvaliden und einem, der halt noch nicht nachgewiesen hat, dass er das Zeug dazu hat und dem natürlich dann auch dieser ganze Druck auf den Schultern lastet. Jetzt muss er aber, ne? Und dann kommt noch dazu, dass wir, und das ist so ein bisschen das, was auch es für Mittelstürmer, und das haben wir ganz oft auch bei uns immer wieder gesagt, dass wir ein sehr Mittelstürmer oder generell stürmerfeindliches System momentan spielen, weil wir es sehr wenig schaffen, einfach einfache und klare Chancen entstehen zu lassen. Es ist nicht so, dass Keke Top oder auch Boniface die Dinger reihenweise daneben geschossen haben, sondern wir schaffen es sehr, sehr, sehr selten nur, uns Situationen herauszuspielen, wo man einfach mal den Fuß reinhalten muss, wo man einfach auch mal aus 11 Metern, 12 Metern mal den Ball reinschießen kann, ohne dass man irgendwie einen tiefstehenden Gegner hat. Und das ist so eine Kombination, die ganz gefährlich ist. Also Jens Day ist nach wie vor ein Spieler, der hat ein paar Tore geschossen, aber auch zuletzt nicht mehr so wirklich viel. Ich glaube, das letzte Tor von ihm ist auch schon einiges. Ich sage jetzt wieder weiter zurück.
Naja, allgemein sind ja die Spiele, wo ihr Tor geschossen habt, rar gesät. Entschuldigung.
Ja, ja. Der ist halt so ein Achter, der halt immer wieder von so ein bisschen quasi die dänische Version von Michael Ballack so gefühlt, ja, so als Mittelfeldspieler, der immer mal wieder vorne im Strafraum auftaucht, der aus der Distanz und mit dem Kopf sehr gefährlich ist. Aber das kann halt nicht dein Plan A sein, um Tore zu schießen. Das ist halt so Bonustore und das war letzte Saison natürlich cool, dass er eben, ich glaube, ja, 10 Tore gemacht hat. Aber das hat zum Beispiel Horst Steffen, hat ihn viel defensiver eingesetzt. Das heißt, der ist auch viel, viel weniger in Abschlusssituationen gekommen und kommt auch immer noch aktuell sehr wenig in Abschlusssituationen. Romano Schmid läuft seiner Form komplett hinterher. Da gibt es immer wieder Situationen, die er gut regelt, aber dann dieses Chancen kreieren, Situationen kreieren, die interessant werden. Dann hat man den Mangula, der ist wirklich hoch veranlagt. Der kommt aber so ein bisschen mit dieser Defensivlastigkeit dieser Schienenspieler nicht so richtig zurecht. Also man merkt, dass er dann natürlich nach vorne alles ist das okay und dann schafft es auch mal wieder 1-gegen-1 Situationen für sich zu entscheiden. Aber dann mangelt es ihm bei ihm offenbar immer wieder daran, dass er nicht so richtig diese Defensivaufgaben mit erledigt. Jetzt werden wir mal schauen, wie das jetzt vermutlich wird es bei der Fünferkette bleiben. Felix Agu ist jetzt zurückgekommen und hat direkt gemerkt, dass es ein Qualitätssprung ist. Mitchell Weiser wird noch länger fehlen, da braucht man nicht lange warten. Aber zum Beispiel hat Justin Jimmer gegen die Bayern auf dieser Schienenspielerposition da gespielt, der defensiv natürlich nicht unbedingt jetzt der beste Verteidiger ist, aber mit viel Speed dann über die tiefen Läufe kommen kann. Also da gibt es schon durchaus Potenzial. Das Problem ist aber halt dieses Chancen kreieren, Situationen kreieren, wo man einfach auch mal in Abschusssituationen kommt, wo man nicht sofort ein Jahrhunderttor schießen muss, sondern wo man einfach ja den Gegner mit einfachen Pässen oder taktischen Rochaden einfach auch mal dazu zwingt, Fehler zu machen. Und das ist so ein bisschen das, was fehlt. Wir haben zwar immer wieder auch mal dominante Phasen, aber im letzten Drittel ist das zu zahnlos, es ist zu langsam, es ist nicht genau genug und es sind viele Dinge. Und man hat einfach das Gefühl, dass da viele Spieler immer wieder Situationen sind, wo sie mehr reinbringen können, wo dann aber am Ende des Tages das Selbstbewusstsein fehlt, den entscheidenden Ball mit der gewissen Überzeugung, mit der gewissen Geschwindigkeit zu spielen. Und wenn du dann halt hinten natürlich aber auch nicht katastrophal schlecht spielst, aber du hast halt immer wieder so kleinere Fehler, immer wieder so kleinere Aussetzer. Wir haben ja nie irgendwie 7 oder 8-0 verloren, aber es ist immer konstant, es reicht immer, in jedem Spiel hast du immer 2, 3 Situationen, wo du denkst, ach, wieso das denn jetzt? Und das natürlich in der Summe. Und wenn du, ja, wie gesagt, diese Ideenlosigkeit oder Harmlosigkeit gepaart mit Fehleranfälligkeit in der Defensive, dann ist es natürlich schwierig. Die ersten Schritte, neuer Trainer, klar, hat man immer so ein bisschen klischeehaft vor Augen. Erstmal die Defensive stabilisieren, das sollte man natürlich auch tun. Aber ich glaube, so hat man schon ein bisschen das Gefühl, dass diese offensive Unterperformance natürlich auch nicht ganz unwesentlich ist. Und aber trotzdem, ja, es sind an beiden Enden des Platzes quasi sind Baustellen. Unser Zentrum von Personal her ist eigentlich ganz gut mit Stape. Der Puertas ist auch okay, hat aber noch nicht so richtig den Zugang zu der Mannschaft gefunden. Schmid, Linen, das sind gute Bundesligaspieler. Die Abwehr muss sich ständig neu formieren. Jetzt fehlt Koulibaly auch relativ lange wieder mit einer Muskel. Nicht wieder, also er fehlt jetzt lange mit einer Muskelverletzung. Pieper hat so einen Cut am Knie und war eigentlich relativ stabil, fehlt jetzt dann auch wieder. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, jetzt muss man irgendwie eine Formation finden, die hinten sattelfest ist und die nach vorne aber auch ein gewisses Maß an Gefährlichkeit oder Gefahr ausstrahlen kann. Und das ist jetzt ein bisschen die Kunst des neuen Trainerteams, jetzt eben genau das zu finden, diese Balance, um dann auch Spiele gewinnen zu können.
Okay, ich habe da jetzt sehr viele Gemeinsamkeiten rausgehört zu unserem Team. Also da war es ja auch, als es so ein bisschen in der Formkurve bergab ging, hat man gesagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen so, wie wir spielen wollen, ist nicht das, was jetzt gerade funktioniert. Da hat man wieder versucht, ein bisschen defensiver gut zu stehen. Auch ähnlich wie bei euch sind da auch immer noch so einige Lapsi, keine Ahnung, was der Plural von Lapsus ist, aber einige individuelle Fehler drin. Also jetzt gerade das Spiel am vergangenen Spieltag gegen Leverkusen war da so sinnbildlich für, dass man sich da quasi auch vieles selber ins eigene Tor gelegt hat, obwohl natürlich auch der Gegner an dem Tag wirklich um wirklich eine Klasse mindestens besser war. Also ich sehe da durchaus Parallelen, wobei man das ja bei uns schon eher erwarten konnte als bei euch. Bei allem Eisberg, der im Vorfeld der Saison bei euch zu sehen war. Aber du hast ja auch gut rausgearbeitet, das Potenzial ist durchaus da. Jetzt ist gerade ein Formtief, einzelne Spieler, auf die es vielleicht ankäme, sind entweder verletzt oder nicht in der Form, in der man sie bräuchte. Ich glaube, zum Team haben wir jetzt ganz gut was gesagt. Dann wäre ja jetzt die Frage, Trainerwechsel. Du hast schon gesagt, ja, Steffen ist irgendwie daran gescheitert, an dem Team, was er da hat und dass er vielleicht nicht das rausgeholt hat, was man daraus hätte holen können. Wie zufrieden bist du denn mit dem Wechsel zu Tune jetzt Anfang des Monats?
Es war ein bisschen also interessant, diese Trainersuche zu sehen. Es gab da ja irgendwie eine Shortlist, wo dann die Bos noch drauf waren, Bo Svensson und Bo Henriksson, glaube ich heißt er, die Ex-Mainzer, die so ganz anders wie Fußball angehen als jetzt zum Beispiel in Steffen oder Tune. Dann gab es ja so Gerüchte, dass Svensson das Angebot abgelehnt hätte, weil ihm die Mannschaft zu schlecht wäre und so. Das sind natürlich so wilde Spekulationen, die aber, glaube ich, hauptsächlich von den Medien da reingetragen worden sind. Ich denke, Tune, ja gut, man denkt natürlich jetzt, also als Werder-Fan erstmal an seine HSV-Vergangenheit. Das ist natürlich erstmal schon ein gewisses Manko. Also er ist ja mit Osnabrück aufgestiegen, hat da einen sehr guten Job gemacht und der HSV hat, denke ich, auch unter ihm ganz gut gespielt. Aber zu dem Zeitpunkt damals war der HSV halt noch nicht so, sag ich mal, stabil im Umfeld, wie es vielleicht jetzt ist. Und sicherlich schwer zu handhaben, ist ja nicht der einzige Trainer, der da gescheitert ist quasi mit dem Aufstieg. Bei Düsseldorf hat er dann eine Mannschaft auf einem Relegationsplatz oder beziehungsweise relativ weit unten in der Tabelle übernommen, hat sie noch in die Relegation geführt, die sie dann legendär gegen den VfL Bochum noch 3-0 Hinspielsieg dann zu Hause noch weggeschmissen haben. Mhm. Von daher, und dann zuletzt war es dann eben wohl in Düsseldorf auch so, dass dann so ein bisschen Uneinigkeit war, Ergebnisse fehlten, der Kader war dann aber auch irgendwie nicht mehr so schwierig. Ich bin da auch nicht genau genug drin. Wir haben so eine Folge über ihn gemacht mit einem Osnabrücker Medienmann und Experten, der eben uns viel über ihn erzählt hat. Aber da ging es dann eher um seine Jahre in Osnabrück vor allen Dingen. Also er ist so vom Typ her passt natürlich, ist er norddeutsch, so wie er da steht, in seiner Mimik und wie er spricht und alles macht. Das passt schon so, glaube ich, ganz gut zum Verein, eben auch seine nicht so aufgeregte Art, sondern eher diese ruhigere Art, die er dann hat. Und man hat auch das Gefühl, dass er, und das ist die Art, die er trainieren lässt, dann eher reaktiv sozusagen die Mannschaften sieht. Das heißt, er guckt, was kann der Gegner sehr gut und das machen wir jetzt kaputt. Und es macht natürlich auch irgendwo Sinn, wenn du unten stehst und also nicht wirklich viel selbst anzubieten hast, dass du erstmal guckst, okay, man kann jetzt nicht selbst irgendwas ins Feld führen und anfangen und sagen, wir machen jetzt hier irgendwie Kurzpassspiel und versuchen hier uns Spielerisches zu lösen und erstmal guckt, wir machen das erstmal so, dass wir dem Gegner das Leben schwer machen und dann schauen wir, was wir daraus entwickeln können. Und ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz jetzt für den Moment und darum geht es jetzt erstmal. Es ist mir scheißegal, ob die Mittelfristigkeit bei ihm vielleicht schwierig ist und aber vielleicht nicht eine Mannschaft in die Bundesliga-Form entwickeln kann. Das hat er ja auch noch nicht nachgewiesen, was ja auch quasi gemeinsam hat mit Horst Steffen, dass eben beide Trainer ja keine Bundesliga-Erfahrung mitbringen. Von daher ist, glaube ich, die Wahl auf ihn verständlich. Ich weiß auch nicht, wie man jetzt, klar hätte ich gesagt, Xabi Alonso wäre auch frei gewesen, ne? Aber so jemanden zu überzeugen, ist wahrscheinlich etwas schwieriger. Und von daher hat auch, glaube ich, erstmal nur einen Vertrag bis Sommer und der verlängert sich dann bei Klassenerhalt. Also wenn es jetzt schief geht sozusagen, dann ist er auch wieder weg, wobei man natürlich nicht ausschließen kann, dass wenn das jetzt die nächsten Wochen so weitergeht, dass man dann nochmal den Trainer wechselt. Aber man hat das Gefühl, dass das passen kann, dass er diese Entscheidung, die er gegen München getroffen hat, das war eine mutige Entscheidung, trotz so eines übermächtigen Gegners und dass man schon das Gefühl hat, okay, die werden da, gehen da progressiv ran, die machen nicht irgendwie nur einfach nur so, okay, wir stellen jetzt den Bus vors Tor und warten mal ab, sondern die sind sich schon bewusst, dass da Qualität in der Mannschaft ist und ich glaube, wichtig ist, dass man da jetzt einfach und klar rangeht und ja, die Ruhrwelt, es sind noch genug Spiele, aber es sind jetzt eben sehr, sehr wichtige Spiele, die jetzt eben vor uns stehen. Ob er der Richtige ist, das weiß man natürlich immer alles, immer erst hinterher. Wie gesagt, die Qualität der Mannschaft ist in vielen Bereichen da und wenn der Kopf erstmal ein bisschen weiter oben ist und man ein bisschen freier auch ist, wird sie sicherlich auch nochmal das ein oder andere mehr an Dynamik freischalten, aber für den Moment ist es noch so ein bisschen natürlich ungewiss, was da kommt. Und dann im Sommer, das ist jetzt halt so die große Frage, wir gehen mal davon aus, es geht gut für St. Pauli und für Werder. Dann für eine nächste Bundesliga-Saison kann dann geplant werden. Da muss man halt wirklich hinterfragen, ob und wie Clemens Fritz und auch Peter Niemeyer da weitermachen dürfen, weil das war wirklich auf vielen Ebenen, nicht nur sportlich, auch kommunikativ, ganz, ganz, ganz schwierig. Und es sind jetzt natürlich die ersten Gehversuche. Frank Baumann hat ein ganz gute Basis hinterlassen und die sind jetzt gerade so ein bisschen dabei, das wieder einzureißen und verstecken sich aber immer nur hinter irgendwelchen Ausreden und schwieriger Markt und dies und das. Das sind alles Herausforderungen, die andere Mannschaften genauso zu bewältigen haben wie wir und das phasenweise doch, also beziehungsweise doch deutlich besser machen können. Da ist jetzt aktuell, ich will nicht sagen, es ist, also Euphorie ist auf gar keinen Fall da. Ich glaube auch bei den Fans ist allen die Lage, ist ernst und man hofft einfach mehr. Es ist also mehr ein Hoffen auf natürlich jetzt bessere Ergebnisse. Ja.
Okay, auch da steckte wieder ganz viel drin, nicht zuletzt die Hoffnung und auch damit ja wieder verbunden. Ja, der Ausgang des Spiels am Sonntag, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Erstmal muss ich Props raushauen. Ich werde auch die Folge verlinken, wo ihr über Daniel Thune sprecht bei euch im Weserfunk. Die habt ihr Feintuning genannt. Das finde ich eine sehr geile Wortneuschöpfung. Kann ich auf jeden Fall gerne verlinken, wer sich da noch mehr mit der Person Daniel Thune beschäftigen möchte und was er vielleicht so dem SV Werder Bremen bringen kann. Jetzt so ein bisschen, ja, wie du ausgeziert hast, mehr in der Feuerwehrmann-Position als irgendwie irgendwas anderes, wenn man sagt, man guckt mal, bis wie es jetzt erstmal funktioniert. Bis Sommer ist der Vertrag und verlängert sich nur, wenn man den Klassenerhalt schafft. Das muss man dann sehen. Jetzt hast du auch schon die Ebene darüber quasi angesprochen. Die ist ja jetzt in den letzten Wochen vor allem in den Schlagzeilen gewesen, weil ihr nicht so ganz klar war, wie das jetzt mit den Leihspielern so funktioniert. Kann man jetzt noch jemanden holen oder nicht? Das hat ein bisschen für Gespött in der Fußballlandschaft oder medialen Fußballlandschaft gesorgt. Ja, wie würdest du da deren Leistungen einordnen? Hast du ja gerade schon so ein bisschen angerissen.
Ja, ist halt schwierig. Also wie gesagt, diese ganze mit Ole Werner fängt es ja eben an, der ja gesagt hat, okay, er ist einfach unzufrieden, weil der Kader nicht entsprechend neu moduliert wird und dass man muss auch mal für einen jungen Spieler 10 Millionen Euro ausgeben können oder sowas, hat er gesagt, in diese Richtung, ne? Wenn der wirklich Talent hat.
Und dann kommt Imbabula.
Genau, und dann, sobald Werner weg ist, holt so also wie so ein Mittelfinger nochmal in seine Richtung nach dem Motto, guck mal, können wir machen. Ja, es wirkt halt unstrukturiert. Also der ist das Geld, glaube ich, schon wert, aber wenn du halt so Baustellen irgendwie in anderen Orten hast und dann so viel Geld dafür ein Spiel rauszupulvern und dann musst du dir so eine Leiharmee zusammenstellen, kurz vor Schluss. Es ist ja prinzipiell auch für eine Entwicklung schwierig. Also man Leihspieler prinzipiell, klar, so Elversberg und Co. mit Horst Steffen, die haben ja quasi auf Leihspielern aufbauend Erfolg gehabt, aber in der Bundesliga kann man das mal machen? Man kann sich in Schlüsselpositionen auch mal einen talentierten Spieler dazu holen. Aber das Problem ist ja häufig, die kommen dann ohne Kaufoption, die sind dann oder mit Kaufoption, die dann aber eigentlich nicht zu bezahlen sind. Oder die wird dir dann irgendwie abgekauft oder was weiß ich was. Es ist ja immer so eine Sache mit den Leihspielern und ja, situativ kann man das machen. Aber wenn du halt so viele Spieler ausleihst, ist das ja ein sehr, sehr kurzfristiges Konzept. Und irgendwie nicht wirklich substanziell. Und dann kommt natürlich noch diese Situation, du bist am Limit, denkst so, wir wissen ja alle jetzt nicht, ob Werder noch wirklich mehr Spieler leihen wollte und es nicht gemacht hat, weil sie dachten, sie dürfen nicht. Aber ich glaube, das ist so ein Halbwissen, beziehungsweise eine Situation, in die du ja eigentlich gar nicht kommen möchtest. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Bundesligisten aussieht. Ich weiß nicht, ob diese Leihgrenze bei anderen Vereinen überhaupt jemals ausgeschöpft worden ist. Aber es ist passt an die Situation, wenn du jetzt, sag ich mal, auf Platz 5 stehst und eine super Runde spielst, dann juckt das halt niemanden.
Ja.
Aber in dem Zusammenhang jetzt ist es natürlich dann so ein bisschen schwierig. Und Clemens Fritz ist dann auch immer jemand, der sich vor die Mikrofone stellt und erstmal rumjammert, dass er da ja auch irgendwie nichts für kann und immer hätte, dann hat auch am Anfang der Saison gesagt, letztes Jahr hätten die Medien alle rumgemeckert, dass man so früh schon fertig wäre mit der Kaderplanung. Jetzt würden alle meckern, dass man noch nicht fertig ist. Also so ein bisschen trotzig und so nicht so gut kritikfähig und moderiert das auch nicht so wirklich souverän. Und dann kommt diese Geschichte mit der Scouting-Abteilung, die angeblich nicht für den neuen Trainer scoutet, sondern immer noch nach dem alten System. Und es wirkt alles so ein bisschen, und dann hast du auch diese Hinrunde, die nicht gut war, und die Reaktion darauf ist, du leihst den Milosevic von Stuttgart als Mittelstürmer, der halt in Serbien sehr gut performt hat, aber ist auch nochmal ein anderer Schritt. Das ist der einzige Move, den du halt machen kannst oder machst. Das ist alles so ein bisschen, ich weiß, bei Werder Geld, das ist auch wichtig, dass wir uns finanziell an unsere Rahmenbedingungen halten. Ich glaube, da sind auch alle Fans mit einverstanden. Aber wenn du halt keinen so richtiges Grundgerüst hast, dann mach halt nicht so Bangula-Transfers, wenn du es eigentlich nicht leisten kannst. Mach das, wenn du das Gefühl hast, der Kader ist fertig und du setzt nochmal einen oben drauf. Aber so ist es natürlich ein sehr, sehr durchwachsenes Zeugnis. Und in der ganzen Kombination mit der medialen Kommunikation, mit dieser Kaderzusammenstellung, die klar gebeutelt durch die Verletzung auch nicht einfach ist und mit den finanziellen Voraussetzungen, aber es ist alles so ein bisschen, wo man denkt, nee, da geht mehr und da muss mehr gehen, weil man ja jetzt aktuell auch sieht, jeder Mannschaft hat mit Verletzungen zu kämpfen und all solchen Geschichten. Aber das kann irgendwie, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, jetzt dieser Rückfall, klar hat man dann als Verein wie Werder mit einem Verleih zu einer Mannschaft wie BVB, wenn der BVB eine schlechte Runde spielt, sind die Sechster so, ne? Oder Fünfter dann. Die haben immer noch genug Qualität in der Breite des Kaders, die haben wir natürlich dann irgendwo nicht. Aber ich glaube, viele Werder-Fans sind aktuell so auf dem Punkt, dass sie sagen, dass das eigentlich die Art und Weise, wie das jetzt gelaufen ist, so unschön war, dass man eigentlich nicht so gerne mit ihm zusammenarbeiten möchte. Es gab da auch eine Petition für eine, ich glaube, eine Mitgliederversammlung, irgendwas, wo, um über seine Position zu sprechen, beziehungsweise abzustimmen. Also ich glaube, der Frust ist da schon sehr groß und er hat sich eigentlich auch nie gegen Horst Steffen zum Beispiel gerichtet. Es gab nie Rufe Steffen raus oder so im Stadion. Sondern wenn sich irgendwie Wut oder sowas entfachte, dann eigentlich immer eher an Clemens Fritz.
Ja, ein Stück weit nachvollziehbar. Nun muss man dazu sagen, Milosevic ist auch erst 20 Jahre jung. Also das ist sicherlich auch nicht der Heilsbringer, den man sich dann im Winter gewünscht hat. Ich musste gerade bei deiner Ausführung so ein bisschen dran denken, dass auch St. Pauli schon mal so eine Phase hatte, wo man viel mit Leihspielern agiert hat. Ist oft schief gegangen, ist mal gut gegangen, als wir dann so, man denke an einen Salazar. Das war dann schon eine Phase, wo es ganz gut ging. Aber ja, grundsätzlich kann man auf Leihspielern nicht einen funktionierenden Kader aufbauen. Das sind dann eher so punktuelle Verstärkungen auf Zeit. Bleibt auf jeden Fall ein großes Fragezeichen, wo es für Werder hingeht. Wir schauen aber erstmal auch in Anbetracht der Zeit darauf, wie es am Sonntag aussehen könnte. Uns beide vereint wiederum, dass die Verletzten-Situation durchaus prekär ist. Bei uns stehen einige Fragezeichen. Die Innenverteidigung und das defensive Mittelfeld sind ein bisschen angeschlagen. Wie sieht es denn bei euch aus?
Also die guten Nachrichten, ja, also was das Lazarett angeht, ist ja Agu jetzt wieder jetzt schon das zweite Spiel gemacht, beiden Freiburg eingewechselt, gegen Bayern sogar von Anfang an. Also der ist auf jeden Fall wieder da und bringt mit seiner Athletik und Dynamik doch nochmal eine ganz andere Qualität mit rein. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dafür fällt jetzt aber halt Koulibaly aus, der nicht fehlerfrei war, der aber eben trotz seiner 18 Jahre einen sehr, sehr guten Spielaufbau hat, sehr gute lange Bälle spielen kann, auch in der Luft sehr gut ist, also ein sehr, sehr kompletter Verteidiger schon ist für sein Alter. Das fällt jetzt wieder aus. Das ist nicht so gut. Dafür ist Niklas Stark wieder da, der auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Dann hoffen wir mal, dass er das jetzt ein bisschen stabilisieren kann. Und da fängt das Problem dann schon an, wenn wir nämlich in der Dreierkette jetzt bleiben, dann müssen wir, also entweder müsste dann Malatini spielen. Und Malatini ist so eben jemand, den man ja aus Argentinien geholt hat vor zwei Jahren, der unglaublich viel Leidenschaft mit reinbringt, aber einfach zu fehleranfällig ist, technisch ganz schwach, in Phasen wirklich ganz schwach und auch taktisch Stellungsspiel und sowas. Also der geht mit unglaublich viel Herz und Leidenschaft da rein, das will ich ihm nicht absprechen, aber bei dem reicht es einfach nicht für Bundesliga. Und immer wenn der spielen muss, wenn man sagt, okay, letzten 5 Minuten, kein Problem, um den Laden hinten abzuschließen, aber von Anfang an immer ein großes Thema. Es kann sein, dass Werder dann mit den Linien den Sechser quasi in die Mitte zieht und Friedl dann nach links, Niklas Stark rechts spielt. Genau, ansonsten verletzungstechnisch, wir haben jetzt aktuell so viele Außenverteidiger wie noch nie gefühlt, weil jetzt nämlich die ganzen, also es war ja zu Saisonbeginn, ja, Agu war dann verletzt, Weiser ist und bleibt auch noch längerfristig natürlich verletzt mit dieser Kreuzbandgeschichte. Dann war Olivier Demann, hatte sich den Außenknöchel gebrochen in der Vorbereitung. Dann hatten wir den Schmidt-Kult aus Leeds als Leihspieler, der sich dann aber auch verletzt hat. Das war zwischenzeitlich sehr, sehr prekär. Mittlerweile haben wir da jetzt ein Überangebot gefühlt. Das ist natürlich ganz gut, man kann da je nach Gegner jetzt ein bisschen variieren, das hat sich deutlich entspannt. Wie gesagt, die Innenverteidigerposition ein bisschen schwierig. Der Wöber, den kennt man ja noch vielleicht aus Gladbach, wo er zuletzt dann auch in der Bundesliga mal aktiv war. Der fehlt immer noch mit einer Muskelverletzung, wird es also auch längerfristig nicht dazukommen, hat auch noch ja gar kein Pflichtspiel diese Saison gemacht. Von daher ist überhaupt die Frage, was das für eine Verstärkung wäre. Das weiß man auch nicht so ganz, wobei der wiederum auch noch in der Innenverteidigung mitspielen könnte, wenn er denn fit wäre. Von daher muss ich sagen, die Verletzungssituation ist nicht mehr so schlimm. Natürlich nervt das mit Pieper, dass Pieper jetzt wegen so einer Kleinigkeit, er hat sich da irgendwie durch eine Stolle, an der Kniescheibe die Haut aufgeschürft, das musste genäht werden und das verheilt jetzt halt, oder es ist schwierig verheilt, dann mussten sie es nochmal neu versorgen. Ärgerlich, dass man wegen so einer Lappalie, sage ich jetzt mal, so ein bisschen nicht trainieren kann jetzt so lange. Von daher ist aber die Ausreden so ein bisschen bei Werder, was das Thema angeht, ein bisschen weg. Klar hätten wir lieber Koulibaly und Pieper in der Innenverteidigung, das ist klar, aber sie sind nicht weg. Innenverteidigung ist schwierig, so, aber alles andere muss man sagen, da sind so ein bisschen eigentlich die Waffen voll geladen und da haben wir das Maximum da.
Okay, Innenverteidigung ein bisschen wackelig, ansonsten ist das Potenzial da. Auf unserer Seite ist vielleicht ein bisschen positiv zu bemerken, dass wir ja auch beim Heimspiel gegen Stuttgart so ein bisschen auf letzter Rille angetreten sind. Also da wurden, glaube ich, allein 3 Spieler aus der U23 hochgezogen, damit man überhaupt genug Leute auf der Bank sitzen hat. Von daher, und da haben sie es ja auch gut gemacht, von daher gibt das vielleicht auf unserer Seite ein bisschen Hoffnung. Wie viel Hoffnung hast du denn auf das Spiel am Sonntag? Und vielleicht verbunden mit der Frage, du hast es in der Saisonvorschau schon so erwähnt, das Duell hat ja besondere Vorzeichen und ist irgendwie ein Derby, aber ein Derby der Freundschaft. Und ja, welche Rolle spielt diese Freundschaft im Abstiegskampf?
Erstmal möchte ich mich nochmal für meine Wortwahl mit den Waffen, möchte ich mich nochmal entschuldigen, das war im Affekt, würde ich jetzt nicht nochmal so sagen. Ist mir völlig egal. In dem Moment muss man fairerweise sagen, es ist ja irgendwo auch nur Fußball, aber wir müssen das Spiel gewinnen. Und es ist jetzt leider tatsächlich nicht, also jetzt kann man sagen, komm, wir spielen mal unentschieden und machen uns das dann gemütlich zusammen da unten. Ich glaube, jetzt ist es tatsächlich so, dass keiner da jetzt groß zu Krawallen aufrufen wird, aber dieses Spiel müssen wir einfach gewinnen. Und das ist jetzt nicht, weil es irgendwie St. Pauli ist und so, sondern weil ihr seid natürlich die direkte Konkurrenz in dem Fall. Und dann muss man sagen, glaube ich, es geht das Gleiche auch für euch. Dieses Spiel willst du mit 3 Punkten beenden, egal wer der Gegner ist. Und dementsprechend, glaube ich, ist das für alle Beteiligten schon, ja, du hast es anfangs gesagt, ein 6-Punkte-Spiel, weil es nicht nur um die Punkte, sondern auch um das Momentum geht. Ihr habt euren Sieg ja gegen den VfB Stuttgart schon so mal gehabt. Ich glaube, davor war ja auch erst im Dezember gegen, ich habe es wieder vergessen, gerade geschaut, gegen wen ihr davor zuletzt gewonnen habt, Heidenheim oder so.
Müsste Heidenheim gewesen sein, ja.
Das ist auch schon relativ lange her gewesen. Und wir brauchen wirklich zwingend diesen Erfolg. Und dann ist es mir tatsächlich leider, tut mir auch mal so leid, aber wirklich auch egal, ob wir euch damit quasi tiefer in den Abstiegsstrudel reinstoßen, weil das jetzt einfach echt zwingend notwendig wird.
Ja, fair enough. Ich glaube, solange man danach noch zusammen irgendwie den Sonntagabend ausklingen lassen kann, ist das alles in Ordnung. Können wir vielleicht kurz transparenzmäßig schon sagen, du wirst am Sonntag nicht da sein. Dafür wird dein Kollege Lennart mit mir sprechen, wie es denn dann am Sonntag ausgegangen ist. Deshalb kannst du mir jetzt noch sagen, wie geht's denn aus?
Also, dass wir das zu Null gewinnen, also gewinnen, hast du ja schon mal gehört, gewinnen, davon gehe ich natürlich schon mal aus. Zu Null glaube ich nicht. Mhm. Aber es wird vielleicht, ich glaube, das Hinspiel war so, nach 2 Minuten stand es 1-0 und dann war das Spiel quasi irgendwie vorbei.
Und dabei blieb es auch, ja.
Und hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Ich glaube, es ist kein, dass ich es nicht weiß. Also ich in 2-1, aber das ist wirklich nur, weil ich es mir so unglaublich wünsche. Ich glaube, es kann auch einfach ein sehr frustrierendes 0-0 werden. Aber ich hoffe einfach, dass ich mit einem positiven Tipp einen positiven Ausgang dieses Spiels herbeiführen kann.
Ja, man tippt ja sowieso nie gegen seinen Verein. Das mache ich jetzt auch nicht. Von daher sage ich einfach, dass wir das Ergebnis aus dem Hinspiel wiederholen, nur mit umgekehrten Vorzeichen sozusagen. Also auch wieder ein 1-0 Heimsieg. In welcher Minute der fällt, ist mir auch relativ wurscht. Aber es wäre einfach wichtig, weil ich glaube, ihr habt dann, du hast es ja schon gesagt und ich kann es dann auch mit Lennart im Nachgespräch nochmal genauer skizzieren, entscheidende Wochen, in denen ihr euch dann trotzdem, auch wenn es am Sonntag nicht reichen wird, meiner Meinung nach oder meiner Hoffnung nach vor allem, habt ihr noch entscheidende Wochen, in denen ihr euch da selber noch weiter zusammen mit uns aus dem Dreck ziehen könnt und das Schiff an den entscheidenden Stellen reparieren könnt, damit es irgendwie in den sicheren Hafen Klassenerhalt schippern kann. Von daher gehe ich mit einem 1-0 und wünsche euch natürlich, also da wir uns ja nach dem Spiel nicht mehr sprechen, dir stellvertretend, dass wir zusammen die Klasse halten.
Ja.
Haben wir thematisch noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas ergänzen, was vielleicht nicht mit dem prekären 6-Punkte-Spiel am Sonntag zu tun hat?
Nee, also für uns ist es generell ja, für Werder ist es ein Hamburg-Wochenende. Am Samstag ist es Nordderby, der in der Frauenbundesliga noch im Volksparkstadion. Das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen unter an einigen Stellen. Das sollte man nicht vergessen. So für Werder Interessierte gibt es eben 2 Gründe, nach Hamburg zu kommen am Wochenende oder vielleicht das ganze Wochenende da zu verbringen, um sich eben 2 Leckerbissen, muss ein bisschen Werbung machen, ne, sich anzugucken. Und ansonsten, glaube ich, ist jetzt, wie gesagt, ist aus Bremer Sicht geht der ganze Fokus darauf, auf das Nordderby zum einen, aber eben auf die andere Seite eben, dass man einfach jetzt eine Entwicklung sieht und alle lechzen jetzt einfach nach was Positivem. Und das überschattet quasi gerade irgendwie alles andere.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, den Derby-Sieg der Frauen wünsche ich euch auf jeden Fall. Alles andere müssen wir dann am Sonntag sehen und ich will dann, wie gesagt, mit Lennart darüber sprechen, wie es ausgegangen ist. Und eigentlich hast du ja dann mit dem Fußball der Frauen einen ganz schönen Bogen geschlagen. Das hatten wir nämlich auch in der Saisonvorschau kurz als Thema, als es um die Trainingsplätze ging. Ich glaube, das verschieben wir dann hoffentlich auf die kommende Saisonvorschau, wie es denn da an den Plätzen neben dem Weserstadion aussieht, dass wir da noch da thematisch einsteigen können, wenn sich beide Vereine dann in der gleichen Liga, die hoffentlich die erste ist,
ja,
wiedersehen. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, danke dir und wo immer du das Spiel schaust, viel Spaß und hoffentlich ja trotzdem einen versöhnlichen Ausgang. Vielleicht ist es ja am Ende ein ja durchaus dann auch ein Heimsieg des FC St. Pauli, mit dem du irgendwie leben kannst, weil du trotzdem was gesehen hast bei der Mannschaft, dass dir Hoffnung macht auf die entscheidenden Wochen. An euch, die ihr zugehört habt, wo immer ihr das Spiel schaut, viel Spaß, wenn ihr am Samstag am Millerntor seid. Schreit die Mannschaft zum Sieg. Die brauchen uns jetzt gerade mehr denn je. Und ja, in dem Sinne, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.